Also ich sage immer wieder, es braucht einfach nur einen Raum. Wir brauchen einfach nur einen Raum mit ein bisschen Anlage und mit ein paar Möglichkeiten und dann kann man so kreativ werden. Und da passiert ganz viel dann.
Aber mal ehrlich, Sie geben auch ganz schön Vertrauensvorschuss.
Ja, das gehört auch dazu, oder?
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Schon bevor ich mich selbst im westfälischen Fürstenberg umsehen kann, habe ich so eine Ahnung, dass das ein Ort ist, an dem erstaunliche Dinge möglich sind. Vielleicht ist es sogar eine Art Alchemie. Alchemie durch Engagement. Denn wo heute ein lebendiger Ort für Kultur und Begegnung ist, war noch vor wenigen Jahren
der Bauhof.
Das war ja mal Kommune gewesen, ne? Bauhof war das mal gewesen, ne? Jetzt ist das ja komplett ganz was anderes, ne?
Durch den Bauhof, es war immer ein bisschen Dreck, es war geschottert. Es ist ja richtig toll geworden. Es ist ja optisch auch eine ganz andere Hausnummer jetzt.
Optisch eine andere Hausnummer, das stimmt. Und insgesamt hat sich eine Menge verändert. Aber die Hausnummer an sich ist dann doch die alte und steckt auch im Namen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, in der es um die Kulturscheune 1a geht. Die Adresse ist so historisch wie die Scheune selbst. Am Schlosspark 1a in Fürstenberg. Das ist ein Stadtteil von Bad Wünnenberg. Darum werden beide Namen immer wieder fallen. Und zur weiteren Orientierung, wir sind da im Kreis Paderborn unterwegs. Ich bin Maria Backer und freue mich sehr auf diese Kennlerntour, die immer auch ein bisschen Zeitreise sein wird.
Sie werden in Bad Wünnenberg ein ganz tolles historisches Ensemble vorfinden. Da gibt es ein Schloss, das Schloss Fürstenberg, in dem die Grafen von Westfalen residieren. Und drumherum ein historisches Ensemble, das es in der Art so nur noch selten zu finden gibt. Da gibt es die Pfarrkirche, da gibt es das alte Gerichtsgebäude. Die Adligen hatten ja früher auch Gerichtsbarkeit. Und einen Wirtschaftshof mit vielen Nebengebäuden. Und eines dieser Nebengebäude, die alte Zehntscheune, das ist heute die Kulturscheune 1a in Bad Wünnenberg.
Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung, stimmt mich schon vor meinem Besuch ein und erzählt, wie er von der Kulturscheune 1a erfahren hat. Das war 2020, während der Corona-Pandemie, bei einem digitalen Stiftungstag. Das heißt, die NRW-Stiftung stellt sich vor, aber auch Projekte, die vielleicht für eine Förderung in Frage kommen.
Und einer der ganz aufmerksamen, findigen, kreativen Köpfe, der da durch die Kamera uns entgegenlächelte, war Peter Gödde. Und ich glaube, der hat sofort begriffen, dass das mit der NRW-Stiftung eine ganz tolle Geschichte werden kann. Er hat uns sein Projekt vorgestellt. Und als es dann wieder ging, sind wir auch hingefahren, haben uns kennengelernt, haben geschaut, was die da vorhaben und waren sofort begeistert. Also der hat bei uns richtig Feuer und Flamme geweckt.
Und wie das klingt, wollen wir natürlich hören. Darum ist er jetzt auch im Förderbandestudio. Peter Gödde für die Kulturscheune 1a. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier bin.
Erinnern Sie sich an den Moment 2020, alle gucken auf die Monitore?
Es war so. Damals persönlich begegnet man natürlich viel lieber, aber es war in der Tat so. Mhm. Per Monitor.
Also den Tag erinnern Sie auch noch.
Ja, in der Tat.
Sie haben die Kulturscheune 1a mitentwickelt, sind aber auch erster Vorsitzender der Sintfeld-Stiftung e.V., die dem Ganzen den offiziellen Rahmen gibt. Ich würde jetzt gerne erstmal noch im Jahr 2020 bleiben. Die Scheune war ja schon frei, der Bauhof war raus. Wie sah es damals dort aus?
Es sah in der Tat so aus, wie ein leergezogenes Gebäude nun mal aussieht. Ein paar Reste noch hier an der einen oder anderen Stelle, ein paar Einbauten, die aber nicht mehr passten. Im Grunde genommen ein leeres Gebäude ohne Leben, ohne Sinn. Und das war auch für uns der Punkt, eben genau einen neuen Sinn zu geben, diesem Ort, aber auch letztlich für den Ort im weiteren Sinne, also den Ortsteil Fürstenberg.
Sie sind ja selbst geborener Fürstenberger. Wie würden Sie die Stimmung beschreiben, die damals herrschte? Gab es Gemeinschaftsleben oder lag Fürstenberg in so einer Art Tiefschlaf?
Naja, Tiefschlaf wäre falsch. Natürlich gibt es viele andere Aktivitäten, die Vereine, die herkömmlichen Schützenvereine, Karnevalsvereine. Aber gleichwohl, auch die waren ja durch die Pandemie massiv beeinträchtigt. Das heißt also, der Tiefschlag lag sicherlich auch an den Rahmenbedingungen der Pandemie, aber eben auch nicht nur. Wir hatten also auch da schon natürlich wenig Möglichkeiten, uns zu treffen. Die Gemeinsamkeiten im Ort waren auf dem Rückweg, sage ich mal. Und eigenes Engagement war ja auch fast kaum möglich. Und insoweit kam also auch diese Aufgabe, sich einen neuen Sinn, eine neue Sinnhaftigkeit für den Ort, für das Gebäude, aber auch für den Ort zu überlegen, war natürlich eine Initialzündung tatsächlich zu Aufbruch, etwas Neues zu machen.
Ich habe gehört, dass in der Zeit auch viele Kneipen gestorben sind. Also dass wirklich Fürstenberg das Angebot, was Sie eben schon meinten, durch Corona war es schwierig, dass man sich treffen konnte. Aber insgesamt gab es dann schon auch so eine Art Ausdünnung am Ort, oder?
Ich will das gar nicht mit früheren Zeiten vergleichen, als in Fürstenberg in dem Ortsteil noch 7 Kneipen existierten. Die letzte Kneipe, die es noch gab zu diesem Zeitpunkt, machte ein halbes Jahr später auch noch zu. Das heißt, dann gab es weder eine Kegelbahn noch eine Möglichkeit, einen Beerdigungskaffee zu trinken, noch überhaupt sich zu treffen. Und das war dann natürlich für uns noch mehr Antrieb, etwas zu machen, wo wir wieder Orte der Begegnungen schaffen.
Okay, wir halten fest, wir sind in dieser Situation, 2020, Pandemie beginnt und dann steht da diese Scheune leer und dann bekommen Sie plötzlich ein Angebot, zu dem man natürlich Ja oder Nein sagen kann, nämlich das gute alte Stück, die 10 Scheune, zu kaufen. Kriegt man da nicht kalte Füße, so ein Riesenprojekt?
Ja, da kriegt man nicht nur kalte Füße, sondern auch das Herz rutscht ein bisschen auch in die Hose. Und man kann das auch nicht alleine angehen, so etwas, sondern wir waren damals schon zunächst ein Team von 5, dann später 15, wo wir uns dann wirklich auch ein paar Tage Zeit gegeben haben zu überlegen, ja, machen wir das wirklich, stemmen wir das, wie kriegen wir das hin, ohne Netz und doppelten Boden, ohne eine Kommune, die das alles irgendwo notfalls abfängt. Und selbst dann auf der Suche auch nach finanziellen Helfern, die wir dann ja auch letztlich gefunden haben. Aber in dem Moment war es einfach die Frage, packen wir das wirklich? Und wir haben uns wirklich dann auch in die Augen geguckt, haben gesagt, ja, jetzt machen wir es wirklich und jetzt meinen wir das auch ernst. Und das hat auch nochmal eine Tiefe für uns selber in der Arbeit bedeutet, die wir vorher vielleicht so gar nicht gesehen haben. Das Konzept wirklich gut zu machen, aber auch wirklich sich ernsthaft einzusetzen und auch Zeit, Ressourcen, auch hier und da eigenes Geld mit reinzubringen in dieses Engagement. Und das hat was ausgelöst, was ja eigentlich bis heute hält, nämlich eine sehr, sehr enge Verbundenheit mit dem Projekt und Ernsthaftigkeit bei aller Freude, die das macht, aber auch eine tiefe Ernsthaftigkeit, die dann in dem Moment erst richtig eingesetzt hat.
So ein Druckmoment, der dann so im Endeffekt zusammenschweißt.
Genau, genau. Aber nicht negativ gemeint, also nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, sondern dann auch gestalten wollen.
Dann legen wir mal los. Wie sah es denn dann aus? Haben Sie dann wirklich die Ärmel hochgekrempelt? Also Netzwerken ging dann los, stelle ich mir vor. Aber die Bauarbeiten mussten ja auch losgehen.
Genau. Und das Schöne bei uns in diesem Team ist, dass wir tatsächlich unterschiedlichste, ja, wenn man so will, Fraktionen an Bord haben. Also jemand, der als Zimmermeister und Bauingenieur fachliche Expertise mit reinbringt. Dann natürlich viele Menschen, die einfach auch wirklich tatkräftig angepackt haben. Also den Dachboden zu dämmen, das ist eine Arbeit, die ist jetzt technisch nicht so anspruchsvoll, die erfordert aber einfach viele Hände. Und das war eine hohe Bereitschaft, das zu tun. Das hat auch wirklich gut funktioniert und es hat sich gut ergänzt. Natürlich waren auch später Firmen mit im Boot, die dann die Arbeiten gemacht haben, die man auch selber gar nicht mehr dann umsetzen kann.
Das ist ja auch ein denkmalgeschütztes
Gebäude. Genau, aber einmal diese Bereitschaft und auch dieses hohe Engagement. Ich kann die Stunden, ja, wir haben sie theoretisch aufgeschrieben, aber es ist ja so eine Zahl, die man in den Raum stellt, die eigentlich nichtssagend ist, wenn man da sagt, man hat über, ich sag mal, irgendwie 150.000 Euro Stundenarbeit da drin geleistet. Das sagt nichts.
Lassen Sie uns mal in die Scheune stellen, in den Raum und gucken, was man da jetzt heute sieht. Also wir haben das Bild von einem leeren Gebäude, das ein bisschen entseelt ist auch. Wenn man jetzt reinkommt, wie ist aufgeteilt, was sieht man?
Also man kommt rein, sieht einen Foyer-Café-Bereich mit vielen schönen alten Tischen, die wir aus alten Pensionen zum Teil bekommen haben, bestückt mit Sammeltassenporzellan, das heißt also wirklich alten Porzellan. Dann schaut man auf die gegenüberliegende Wand, dort steht dann in einer Leuchtschrift Kulturscheune geschrieben.
Das ist und eine kleine Bühne dann, ne?
Für Kleinkunst, für Lesungen, für kleine Musikdarbietungen, auch etwas erhoben, wunderbar gestaltet übrigens von dem Tischler vor Ort. Auf der rechten Seite ist dann der Catering-Bereich, wo wir eine kleine Ausgabetheke haben, aber auch davor hängt wieder ein altes Postkartenbild von 1903 von Fürstenberg. Als Schiebetür, wie wir da drauf projiziert haben. Also das ist wirklich sehr anheimelnd gemacht und im linken Bereich, wenn man durch eine Glastrennwand geht, kommt dann der eigentliche Veranstaltungsraum mit etwa 200 Sitzplätzen, einer wirklich großen, über 50 Quadratmeter großen Bühne mit einer super Technik, Ton und Licht, die wir dort installieren konnten, eben durch die Förderung.
Und heute haben Sie ganz sicher keine kalten Füße mehr.
Das kommt, nein, das ist das ganz extrem wichtig. Wir haben warme Füße, weil wir dort eine Fußbodenheizung eingebaut haben. Also beheizt wird das Ganze eben von der Hackschnitzelanlage des daneben liegenden gräflichen Gebäudes, der hat dort eine Hackschnitzelheizung und wir haben eine Fernwärmeleitung dahingelegt.
Handgemacht sozusagen.
Ja, so ungefähr. Und haben dann da eine wunderbare Wärmeversorgung für Veranstaltungen sowieso.
Und so ist nämlich die Kulturscheune das ganze Jahr über bespielbar. Dafür und für andere Renovierungs- und Sicherheitsmaßnahmen hat die NRW-Stiftung auch mitgefördert. Insgesamt sind 285.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Gut investiert, meint Stefan Ast.
Also wir staunen auf jeden Fall, was sie alles auf die Beine gestellt haben. Und man braucht ja auch viel Mut, wenn man ein solches Denkmal vor allen Dingen in der Größe bespielen möchte und damit auch rausgeht in die Region. Das geht ja jetzt nicht nur um Fürstenberg, wo sie aktiv sind, sondern die haben eine unglaubliche Strahlkraft. Und die werden ja auch von anderen wahrgenommen. Das ist ein tolles Best-Practice-Beispiel. Viele sind schon hingefahren, um sich mal anzuschauen, wie kann man denn sowas machen, wenn man ein Kulturdenkmal revitalisieren möchte, wenn man dem Ganzen wieder so einen richtig guten Herzschlag geben möchte. Und dafür sind die in Bad Wünnenberg wirklich ein Spitzenbeispiel.
Preiswürdig.
Absolut. Deswegen haben sie auch von uns den Engagementpreis NRW 2023 bekommen, den Sonderpreis der NRW-Stiftung. Solche Scheunen, die dürfen gerne überall stehen, wo es um Begegnung geht, wo ein Mehrwert für unsere wirklich reiche Kulturlandschaft geschaffen wird. Da wollen wir als NRW-Stiftung auch gerne das Augenmerk drauf lenken und dann tolle Projekte auch prämieren.
Also erstmal ein riesen Dankeschön natürlich an die Stiftung für die Unterstützung. Und in der Tat wäre das so gar nicht umsetzbar gewesen, wenn wir nicht diese Förderung durch die NRW-Stiftung bekommen hätten. Das ist wirklich toll, dass das überhaupt so gelungen ist. Und auch die Zusammenarbeit, aber wirklich toll. Ohne eine solche Unterstützung hätten wir das nicht hinbekommen. Oder vielleicht erst in 10 Jahren, wer weiß.
Ich würde sagen, es wird Zeit, sich das alles mal aus der Nähe anzugucken.
Förderbande unterwegs.
Mein Entree ist an einem Mittwochabend. Der monatliche Quizabend beginnt gleich.
Hallo. Frau Backer.
Wie geht hier der Quizabend statt?
Herzlich willkommen in Flößberg.
Das Café der Kulturscheune 1a ist schon gut besetzt. 11 Teams mit witzigen Namen wie 5 Fragezeichen, Error 404, Teamgeist oder Scheunenmafia haben sich auf die Tische verteilt. Das Thekenteam wuselt in der Küche herum, gibt Chips und Getränke raus. Die Stimmung vorfreudig.
Ja, wunderschönen guten Abend. Wie ihr seht, ich bin wieder zu zweit. Beim letzten Mal musste ich ja alles alleine machen.
Quizmoderator Michael Herbst. Er hat zusammen mit seiner Frau Katharina den Abend vorbereitet. Die beiden haben 30 Fragen zusammengestellt, Antworten recherchiert, ein Punktesystem ausgeklügelt und eine Dramaturgie, bei der alle mal direkt was wissen, aber auch gut gefordert sind. Also bei der Stange bleiben.
Ja, dann viel Spaß. Wir gehen ja immer noch einmal kurz die Regeln am Anfang durch. Die Fragen sind meistens auch relativ leicht.
3 Runden à 10 Fragen werden gespielt. Nach jeder Runde gibt's die Auswertung.
Runde 1, Frage 1. Sport 20. Was ist die richtige Reihenfolge bei einem Triathlon? Schwimmen, Laufen, Radfahren. Laufen, Radfahren, Schwimmen. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Oder Radfahren, Schwimmen und Laufen.
Während die Teams die Sportfrage diskutieren, starte ich meinen kleinen Parcours durch den Saal.
Und, sind Sie sich schon einig?
Wir sind uns längst einig.
Natürlich.
Wir sind heute Abend nur leider etwas geschwächt, weil unsere Kinder nicht da sind. Dieses Quiz lebt davon, dass man verschiedene Generationen hat, die ein verschiedenes Wissen dann auch mitbringen. Und diese beiden sind wirklich sehr gut in ihrer qualitativen Fragestellung.
Nummer 2. Welche 3 Kinderstars sind hier in Würde gealtert?
Die Gesichter von 2 Frauen und einem Mann sind auf der Leinwand zu sehen, alle so Mitte 60. Eine hat sehr vertraute Züge.
Also ich würde sagen Pippi Langstrumpf.
Schreib auf. Pippi Langstrumpf.
Dieser Quizabend ist ein Klassiker. Die Leute kommen aus der ganzen Region her. Die Stimmung wirkt ausgelassen. Und tatsächlich ist es ein Abend der Generationenteams. Das zeigt sich spätestens bei den Musikfragen.
Schade um die Tränen in der Nacht, oh yeah.
Mitsingen können fast alle. Aber an den Namen der Interpretin erinnern sich nur einige der Älteren. Sif Malmquist. Die Jungen punkten später.
Musik 100, das wusste tatsächlich die Gruppe dann mit der jungen Generation. Die gute Dame heißt Dasha.
Team Geist, das hier so gut punktet, gewinnt dann auch den Abend. Wie alt sie sind?
15. 23.
26.
72.
46.
44.
Perfekte Mischung, oder?
Definitiv.
Die perfekte Altersmischung treffe ich übrigens nicht nur beim Quizabend in der Kulturscheune 1a. Im Grunde sind hier ständig alle Generationen unterwegs, gleichzeitig oder nacheinander. Aber das erlebe ich erst so richtig am nächsten Tag.
Und das bedeutet, dass der Abend vorbei ist. Vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, das wäre jetzt ein guter Schlusspunkt. Aber kaum klingt der Quizabend aus, geht das Möbelrücken los. Erhard Weitekamp vom Team Kulturscheune schnappt sich den Tisch, an dem er eben noch gerätselt hat.
Wir müssen noch die Tische wieder in den anderen Raum stellen, weil morgen die Profilschule drin ist. Da läuft eine Potenzialanalyse für die Schüler.
Und wann fangen die hier morgen an?
Ich glaube um 8.
Und danach wird wieder umgeräumt, denn morgen ist auch Markttag, wie jeden Donnerstag. Da werden ab mittags draußen Stände aufgebaut und in der Scheune gibt's Kaffee und Waffeln. Tolle Aussichten. Zurück im Förderbandestudio, wo Peter Gödde von der Kulturscheune 1a zu Gast ist. Diese Scheune war ja sehr viel früher, also lange vor den Bauhofzeiten, auch ein Ort der Begegnung. Vermutlich nicht ganz so freudig, nehme ich an. Sie wurde im 18. Jahrhundert als Zehntscheune gebaut. Jeder musste seinen Teil der Ernte oder sonstigen Einkünfte abgeben. Herr Gödde, spielt diese Geschichte in der Kulturscheune 1a noch eine Rolle?
Ich denke ja, weil 1776 gebaut war es ein Handelsplatz, ein Austauschplatz. Nicht nur, dass die Bauern dort ihre Früchte, Erzeugnisse, Eier, Getreide abliefern mussten. Nein, es war auch ja, so wie ein Austausch zwischen dem Bauern, zwischen dem Adel, aber auch zwischen Bürger und zwischen Kirche, weil es in der Tat mitten im Dorf liegt. Ein, wenn man so will, Begegnungszentrum, etwas anderer Art, sicherlich auch in früherer Zeit. Und diese Idee, dass dort wieder etwas Neues passiert im Austausch untereinander, das ist eigentlich die Idee heute auch wieder geworden mit dem Entstehen der Kulturscheune. Heute gibt es die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Es gibt Themen, es gibt Kultur und das ist eigentlich das, was uns auch wirklich reizt.
Unterschiedliche Interessen einfach.
Interessen auch zu sehen, darzustellen, aber ja im Sinne von nicht nur vernünftig, sondern interessant miteinander auszutragen.
Aber eins muss ich, apropos Adels, jetzt doch nochmal eben wissen. Läuft das heute mit den Abgaben andersrum? Sie haben gesagt, Sie beziehen Energie vom Graf, der hat eine Hackschnitzelanlage, also Pellets. Ist das jetzt einmal andersrum?
Ja, also es ist so, der lässt sich das schon bezahlen. Oder sagen wir mal, ich bin da vorsichtig. Für dieses Jahr haben wir noch keine Heizkosten bezahlt. Vielleicht bleibt es da ja bei.
Aber Sie kriegen wirklich Energie vom Graf?
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also das ist, der hat ja große Waldbestände und insoweit ist das eine...
So ein bisschen Nachbarschaftshilfe, kann
man sagen. So ist das.
Ja. Als ich da auf dem Marktplatz stand und das alte Patrimonialgericht gesehen habe, das älteste Gebäude am Platz, da hat es mich ehrlich gesagt schon auch ein bisschen gegruselt. Da drin in den Kellern sind noch Folterkeller zu sehen. Denn in Fürstenberg gab es extrem viele Hexenprozesse. Würden Sie sagen, das ist heute ein Mahnmal im Sinne der Toleranz und Denkfreiheit?
Es ist zumindest erstmal auch ein Erinnerungspunkt, dass es so etwas gab wie Patrimonialgerichte, also die Gerichtsbarkeit beim örtlichen Adel auch wirklich lag. Das andere Element der Hexenverfolgung hat ja noch einen etwas anderen Touch, was ja sehr auch von der religiösen Seite, auch von der kirchlichen Seite mit zu verantworten ist. Da muss man schon unterscheiden. Das hängt nicht automatisch an diesem Gericht auch mit dran.
Ja, es verschmilzt an diesem Ort einfach so. Man ist in diesem historischen Ensemble und man bekommt dadurch natürlich auch die verschiedenen Aspekte der Geschichte mit. Und weil Sie vorhin schon gesagt haben, dass es heute darum geht, auch Interessen zu verbinden oder in den Austausch zu gehen, da sprechen Sie besonders die Jugendlichen an. Mögen Sie vielleicht dazu mal ein paar Worte sagen?
Ja, gerne. Wir merken natürlich selber, dass wir jetzt in der Aufbauzeit der Kulturscheune haben sich dort viele Menschen engagiert, die von der Altersstruktur 40 aufwärts sind. Und wir haben natürlich auch versucht, und das ist auch teilweise gelungen, auch mit Jüngeren in Kulturarbeit einzusteigen, also zum Beispiel Graffiti-Angebote, die auch angenommen worden sind. Aber wir möchten eigentlich auch gerade die jüngere Generation versuchen, noch stärker einzubeziehen. Aber nicht im Sinne eines Angebotes, dass wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen, wo wir, die Älteren, glauben, dass das interessant ist für die Jüngeren. Nein, indem wir den jüngeren Menschen Möglichkeitsräume aufmachen, wo sie sich selber auch erfahren können. In der Schule ist es halt der Lehrer, der vorgibt, was zu tun ist. Zu Hause sind es die Eltern. Ja, also braucht man doch Freiräume, um sich selber auch neue Ideen entwickeln zu lassen, aber auch zu tun. Und da wollen wir auch Ort sein für diesen Prozess. Wir merken das ja, wenn man gerade mal junge Leute auch anspricht, macht doch mal ein für eure Generation ein Quiz. Das sieht heute völlig anders aus als das, was wir eben gehört haben, weil die haben natürlich andere Fragestellungen, die haben andere Themen oder auch andere Formen der Freizeitbeschäftigung. Und das führt automatisch auch zu einer stärkeren Verknüpfung von ja, Verantwortung, vielleicht auch selber mit zu übernehmen für bestimmte Formate, für Kultur. Und dann auch letztlich ist das eine Stärkung von Demokratiearbeit, von Demokratieverständnis. Weil wenn ich selber merke, ich kann selbstwirksam sein, das passiert was mit dem, was ich da tue, glaube ich, übernimmt man auch stärker Verantwortung, auch für weitergehende Dinge.
Und warme Füße und eine Tasse Kaffee und eine Waffel dabei schaden natürlich auch nicht.
Nee, das ist eigentlich eine notwendige Rahmenbedingung.
Ich hatte ja vorhin Waffeln und auch den Wochenmarkt in Aussicht gestellt. Deswegen gehen wir nochmal zum Ort des Geschehens. Wie immer war noch viel mehr los als erwartet. Die Vielstimmigkeit dieses kleinen Ortes ist enorm. Der Marktplatz vor der Scheune kann ruhig und sakral klingen. Oder wäre ich ein paar Wochen früher hier gewesen, hätte ich die Band Go Gorillas beim Scheunensommer erlebt. Sehr nette Stimmung, hab's auf einem Video gesehen. Heute bestimmt der Wochenmarkt den Sound. Als erstes ist der Gemüsestand da. Nach und nach rollen Käsespezialitäten, Fisch, handgenähtes, Honig, Nudeln und Blumen auf den Platz. Alles, was ein guter Markt braucht. Gemüsehändler Wolfgang Brautmeier mag die Atmosphäre und dass hier immer was los ist.
Das ist schon sehr gut. Das macht auch Spaß. Wir haben ja alle paar Wochen dann auch den Markt Plus, wo noch mal irgendwie 20, 25 Aussteller noch mehr da sind. Das ist auch ganz toll immer. Und die Aktivitäten, die sie anbieten über das ganze Jahr, auch Events am Wochenende, ist ja auch ganz toll.
Kommen Sie privat hier auch noch mal her?
Bin ich auch schon gewesen. Wenn es nicht gerade ein Freitag ist oder so, dann bin ich natürlich auf dem Wochenmarkt oder am Samstagmorgen. Aber sonst ist alles in Ordnung.
Gleich nebenan baut eine ältere Dame einen Faltpavillon auf. Gar nicht einfach bei dem Wind.
Sie halten hier die Stellung, ne?
Ja, das ist nicht Wegpflicht.
Was wird das für ein Stand?
Aufbauen und verkaufen. Selbstgenähte Sachen, Tücher, alles Mögliche.
Der Stand gehört der Schwiegertochter, Daniela Müller-Trienens. Sie war schon bei den allerersten Marktanläufen mit dabei, damals noch indoor.
Da hatte ich auch noch kein Faltpavillon. Und da war ja drinnen auch noch niemals ein Fußboden. Da war ja alles noch kalt und da ist eigentlich alles mit angefangen. Ich komme ja hier auch aus dem Ort, einfach nur hier um die Ecke. Und deswegen ist es so schön, dass man das machen kann.
Echt ein fester Termin für Sie.
Ja, genau. Ja, nicht nur für mich. Für meine Schwiegermama ist immer Highlight Nummer eins, weil sie helfen kann. Und dann musst du gleich arbeiten in der Kulturscheune. Ja, genau. Ehrenamtlich, dass auch wirklich alle ihren warmen Tee kriegen.
Super.
Ja.
Ist ja auch noch die Waffelkönigin gleich.
Ja, genau.
Mein Stichwort. Ich gehe rein.
Mach mal eine zweite Waffel noch.
Drinnen geht es schon gemütlich zu, an den Tischen, Familien. Eine Künstlerin guckt sich gerade um, vielleicht stellt sie hier ihre Bilder aus. Die Ehrenamtlichen vom Café-Team wuseln und ich treffe mich bei Kaffee und Waffel mit Julia Mühlenbein.
Wir können gerne mal in Oktober reingucken.
Sie macht hier die Organisationsleitung, hat auch als Gründungsmitglied ehrenamtlich angefangen, dann aber ihren früheren Job quittiert und ist jetzt hauptamtlich als Dreh- und Angelpunkt am Ort. Öffentlichkeitsarbeit, Künstlerbooking, Koordination, Konzepte. Sie macht das zwar nicht alles allein, aber sie hat immer den Überblick und für alle ein offenes Ohr, ob groß oder klein.
3 Viertklässlerinnen kamen zu mir mit einem fertigen Word-Dokument. Das hatten die gerade erst in der Schule gelernt, wie man das macht. Und hatten da so eine eigene Idee, dass sie ganz gerne kleineren Kindern was vorlesen möchten. Und dann haben wir das natürlich sofort aufgegriffen und der Begriff Lesescheune war sofort geprägt. Und jetzt treffen die sich alle 2 Wochen hier zum Markt zwischen 16 und 17 Uhr und dann dürfen die sich auf der Bühne breit machen. Die haben ganz viele Polster, machen sich gemütlich und die Bücher liegen da rum und die Kinder liegen da rum. Und dann machen die sich einen schönen Nachmittag.
Da geht ihr als gelernter Buchhändlerin das Herz auf. Die Bühne wird sonst meist bespielt von Bands. Klassik, Jazz, Pop, alles dabei. Es gibt Kleinkunst, Kabarett, Lesungen.
Ja, das wird auf jeden Fall ein Highlight sein. Susanne von Borgio, die kleine Hexe, da freue ich mich schon sehr drauf.
Und dann steht da noch Tanzkurs. Bis zu 25 Paare schwofen hier regelmäßig.
Die Tanzlehrerin Julia Pape hat eigentlich ihre Tanzschule in einem Nachbarort. Aber um sich da ein bisschen breiter aufzustellen, gibt sie hier auch Tanzkurse.
Die Unternehmen aus der Region sind hier auch regelmäßig zum Frühstück eingeladen, können in den Austausch gehen, netzwerken. Das Format gibt es sonst nirgendwo in der Umgebung. Und das gilt vermutlich auch fürs Filmcamp.
Da sind 2 Jungregisseure, die das selber noch studieren und die kommen hier hin und führen mit Jugendlichen ein Advanced Filmcamp durch. Und das habe ich beim ersten Mal schon begleiten dürfen und war wirklich erstaunt und überrascht davon, was die hier alles auf die Beine stellen. Die haben ganz zum Schluss von so einer Woche auch einen eigenen Film aufgenommen. Das war schon toll. Mit Regiearbeit, mit überhaupt Storytelling und allem, was dazugehört.
Da wachsen so Dinge, ne?
Das ist toll. Also ich sage immer wieder, es braucht einfach nur einen Raum. Wir brauchen einfach nur einen Raum mit ein bisschen Anlage und mit ein paar Möglichkeiten und dann kann man so kreativ werden. Da passiert ganz viel dann.
Aber mal ehrlich, Sie geben auch einen ganz schönen Vertrauensvorschuss.
Ja, das gehört auch dazu, oder?
Sagen Sie es.
Doch, also das ist für uns ganz klar. Jeder darf hier erstmal mitmachen und dann sehen wir auch, wie es läuft.
Und weil es meist ziemlich gut läuft, ist die Kulturscheune 1A eben dieser besondere Ort geworden. Repair-Café, Fotostammtisch, Kunstworkshop, alles geht. Und viele sind dabei. Und dann ist da bei Julia Mühlenbein dieses kleine, stolze Lächeln, wenn sie von Bands erzählt, die ihrerseits die Location bewerben.
Wir kriegen das ja viel über Instagram mit, was die Bands dann auch posten. Und dann steht manchmal auf so einem Plakat, wir spielen in Hamburg, Bremen, Berlin, Bad Wünnenberg. Und das ist schon toll.
Klasse.
Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer bitte alle mal hingehen und sich diesen besonderen Ort Kulturscheune 1A in Fürstenberg angucken und genießen. Peter Gödde hier im Studio. Ich kann nicht fassen, dass Sie das alles in nur 3 Jahren auf die Beine gestellt haben. Kommen Sie selbst eigentlich noch hinterher?
Nee, wenn man mir das vorgesagt hätte, hätte ich auch gesagt, es geht gar nicht. Aber es ist uns irgendwie gelungen durch ganz, ganz viel Engagement, aber auch unglaublichen Spaß an der Sache. Und das ist eigentlich das, was das Engagement auch trägt. Klar, wir sind auch nach so einem Wochenende, wo dann 3 Veranstaltungen hintereinander waren, alle platt. Aber das ist einfach wirklich gut. Und dass wir so ein Team sind von Kernteam von 15 und dann im erweiterten Team von 60 Ehrenamtlichen mittlerweile, das trägt. Und das ist eine ganz neue auch Energiequelle im Ort geworden.
Was sagen Sie denn denen, die zu Ihnen kommen, um mal zu gucken, wie sowas funktioniert? Was ist denn so ein Rezept oder was geben Sie denen mit?
Dann sage ich denen, dass man schon ein Kernteam braucht von Menschen, die überzeugt sind, eine kritische Masse muss das erreichen. Also ich kann das nicht alleine erreichen, auch mit 3 Leuten ist es schwierig. Kommt auf das Projekt an, weil ich muss eine entsprechende Anzahl von Menschen haben, auch mit verteilten Fähigkeiten, die das auch stemmen können. Ich bin davon überzeugt, dass man das finden kann, dass immer 1, 2, 3 erstmal anfangen müssen und auch andere mitnehmen müssen und vor allem davon überzeugt sein. Und man eben nicht fragt, ja, was kann denn die Stadt tun, was kann denn der tun, was kann denn der, wie auch immer, Förderer tun, sondern erstmal selber beginnen und dann auch durch den Erfolg sich motivieren lassen. Erst ins kleine Schritte, die werden nachher immer größer. Und deswegen nochmal zur Frage, ich hätte mir nicht vor 3 Jahren vorstellen können, dass wir das überhaupt hinkriegen. Weil wusste man natürlich auch im Detail gar nicht, was da auf einen zukommt. Aber wenn man rückblickend guckt, ich wundere mich manchmal selber, was wir da auf die Beine gestellt haben.
Es ist ja auch eine ziemlich hohe Taktung. Gibt es denn jetzt mal demnächst eine geplante Ruhephase oder geht das so weiter?
Ja, nur vom 20.12. bis zum 1. Januar, dann sonst nicht.
Was haben Sie für Wünsche für die Kulturscheune 1A?
Also ich würde mir wünschen, dass wir diesen Drive beibehalten können und werden und auch der Kreis derjenigen, die sich dort engagieren, idealerweise auch noch ein bisschen erweitert. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Fokussierung, die jetzt auch wieder irgendwann ein Stück weit kommen muss, wir können nicht alles machen, das ist klar, aber dass wir trotzdem für uns auch noch eine Richtung finden, die ja auch wirklich interessant bleibt für den Ort, aber auch für die weitere Region, weil gerade dieses Spannungsverhältnis, wir haben eben von der Zehnscheune gesprochen, das Spannungsverhältnis, dieser Austausch auch zwischen weiter entfernten Menschen, die dann zu uns kommen oder eben auch Lokalen, die im Ort leben, das ist eigentlich das Spannende. Und dass man aus dieser ganzen Mischung heraus das am Leben hält oder weiter am Leben bleibt, ich habe da eigentlich auch gar keine Sorge, aber das würde ich mir wirklich wünschen, auch unabhängig von einzelnen Personen. Niemand wird das auf ganz, ganz lange Sicht machen können. Ich werde irgendwann auch aus der Rolle ein Stück weit mich verändern oder verabschieden, aber das Projekt wird weiterleben. Unser Ortsvorsteher hat mal ganz am Anfang gesagt, das ist ein Projekt, da hatte der das richtig erkannt. Das fangen wir jetzt an, das wird kein Ende haben. Und das meine ich positiv.
Toll, dass Sie neben all dem Programm noch die Zeit gefunden haben, hier nach Köln ins Studio zu kommen. Danke dafür und alles Gute für Sie und ja, alle, die sich mit Ihnen für diesen Ort so einsetzen.
Vielen Dank.
Die Kontaktdaten und den Link zum Kalender stellen wir wie immer natürlich in die Shownotes. Und ich sage auch Danke an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Wie immer gilt, empfehlen Sie uns gern weiter, teilen Sie den Link zum Podcast. Feedback ist auch jederzeit sehr willkommen. Und wer mehr NRW-Stiftung erleben und dabei sein will, ganz einfach Mitglied im Förderverein werden. Alle Unterlagen dazu gibt's unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.